Moment, beziehungsweise was uns und was euch betrifft. Einmal im Monat schreibe ich einen Brief, eine Einladung für unsere Gäste von Menü und Mehr, und dieser Brief geht dann per Post raus. Und da ist auch noch eine Karte dabei, eine Einladungskarte zu dem Einladungsbrief, der immer einen Impuls enthält. Und dann schicken die Leute die Einladungskarte zurück, kreuzen an, mit wie vielen Leuten sie kommen, wer kommt und mit wie vielen Leuten, so dass wir ein bisschen Überblick haben mit dem Essen und so weiter. Und dieser Brief, den müssten wir eigentlich nicht schreiben, weil die Leute wissen natürlich in der Zwischenzeit, jeden zweiten Mittwoch im Monat findet diese Veranstaltung statt. Das geht dann einige Stunden, 4, 5 Stunden, je nachdem. Und die Leute sitzen hier und das ist wirklich eine gute Zeit. Aber wir haben das beibehalten mit dieser Einladung und mit dem Brief, weil man jedes Mal einen Impuls weitergeben kann, den die Leute wirklich lesen. Es gibt Leute, die sammeln diese Briefe und diese Blätter, und wir glauben einfach, dass der Same, der auch hier ausgestreut wird, im Laufe der Zeit wirklich Frucht trägt. Und wir sehen ja auch schon Dinge. Ich möchte diesen Brief für Januar heute einmal vorlesen. Ich weiß nicht, ob ihr das mitlesen könnt, die ersten Reihen wahrscheinlich, weiter hinten möglicherweise nicht. Ich lese das vor, weil es auch in die Richtung geht, die mich heute Morgen für uns bewegt. Es beginnt mit einem Zitat, wo es heißt: Bricht der erste Morgen des neuen Jahres an, so erscheint der Himmel nicht anders als am Tage zuvor. Aber doch ist einem seltsam frisch zumute. Ja. Also der Tag ist ja nicht anders, der Neujahrstag wie alle anderen Tage auch, aber irgendwie ein neues Jahr ist angebrochen. Ja, es ist Neujahr, es beginnt was Neues, und man hat tatsächlich so dieses seltsam frisch, wie dieser Mann hier schreibt, ich habe ihn ja zitiert hier, das kennen wir, es ist einem seltsam frisch zumute. Und dann beginnt der eigentliche Brief, wo ich mich dann auf diesen Vers, auf dieses Zitat beziehe. Und da heißt es: Liebe Freunde, was in diesem Zitat im Hinblick auf den Jahreswechsel so eindrücklich zum Ausdruck kommt, ist das starke Gefühl eines neuen Anfangs und einer neuen Perspektive. Und das beflügelt. Zwar haben die meisten von uns wahrscheinlich auch manch Unerledigtes über Silvester mit ins neue Jahr genommen, trotzdem muss für niemanden alles beim Alten bleiben. Auch wenn wir nach dem 31. Dezember immer noch dieselben sind und mit der Jahreswende nicht gleich alles anders geworden ist, hat es doch jeder selbst in der Hand, ob sich etwas ändert oder nicht. Ob das neue Jahr besser wird als das alte, können wir nur bedingt beeinflussen. Doch ob wir selbst in die richtige Richtung gehen und die Gestaltungsmöglichkeiten zum Guten und Besseren nutzen, liegt allein bei uns. Der ehemalige Fußballnationalspieler Lothar Matthäus sagte einmal in seinem eigenen Englisch: I look not back, I look in front. Hört sich lustig an, doch was er damit meinte, ist klar. Er wollte sich nicht von dem binden lassen, was hinter ihm lag. Er wollte die Zukunft gestalten, die bald seine Gegenwart sein würde. Unsere Antriebskraft kommt aus derselben Richtung. Wer immer nur zurückschaut, sieht nicht mehr, was in Front ist. Doch dann wird das Leben zu einem Blindflug ohne Zielvorgabe. Gerade der Jahresanfang aber bietet eine gute Gelegenheit, sich neu auszurichten. Von Willi Meurer stammt das Wort: Manche Menschen erwarten vom neuen Jahr nur einen frischen Start für ihre alten Gewohnheiten. Nun, das ist schade, denn Neues und viel Gutes bleiben bei dieser Aussicht leider unentdeckt. Euch allen aber wünschen wir von Herzen ein entdeckungsreiches neues Jahr 2015 und eine Perspektive, die, wie es der Apostel Paulus einmal ausdrückte, weit über das hinausgeht, was wir erbitten oder erdenken. Und dann kommt noch die eigentliche Einladung und so weiter. Ich glaube, dass das in gewisser Weise für uns auch gilt. Das neue Jahr ist ja noch frisch. Jungfräulich liegen 12 Monate vor uns, fast 12, unangetastet. Wie wird es werden, dieses neue Jahr? Wird es so bleiben wie immer? Wird es anders? Wird es so wie das alte? Oder wie wird's? Was bringen jetzt die nächsten Wochen und Monate? Es fängt ja schon an. Es müsste sich ja dann eigentlich schon bald etwas tun, ja, wenn es anders werden soll. Aber was bringen jetzt diese Monate, die vor uns liegen? Wie wird es gehen? Und hier spreche ich eben nicht von Ereignissen und Geschehnissen oder von Begebenheiten und Dingen, auf die wir keinen Einfluss haben, wo wir nichts tun können, die wir nicht verändern können, wie zum Beispiel die Benzinpreise. Können wir nicht beeinflussen, ja? Oder das Wetter können wir auch nicht beeinflussen. Oder wenn ein Flugzeug abstürzt, habe ich auch keine Macht darüber und keinen Einfluss. Wenn deine Kaffeemaschine kaputt geht, das passiert einfach. Oder wenn in China ein Sack Reis umfällt, irgendwo, kann ich auch nicht beeinflussen. Oder wenn am Irschenberg der Verkehr zusammenbricht, weil ein Geisterfahrer einen schweren Autounfall verursacht. Oder all die Dinge, die ich ständig und die wir ständig in den Nachrichten hören und sehen. Oder auch manches, was dann uns betrifft, wovon wir selber betroffen sind. All das können wir nicht ändern. Und vieles von dem können wir auch nicht verhindern. Wir würden gerne Gottes Job in die Hand nehmen. Gibt einen Film, gell? Wie heißt der? Bruce Allmächtig. Der wollte mal Gott sein. Und Gott gibt ihm das tatsächlich in die Hand in dem Film. Und er merkt dann, Mensch, da hat er ja mächtig zu tun. Ja, also es ist kein guter Job für einen Menschen, alles in seiner Hand zu haben und alles regeln zu wollen, zu sagen, das lasse ich zu, das verhindere ich. Das ist alleine Gottes Aufgabe. So können wir nicht alles verhindern und wir können auch nicht alles ändern. Solche Dinge geschehen einfach. Und sie werden auch weiterhin geschehen. Und dennoch bleibt die Frage, geht alles so weiter wie bisher? Oder wird eine Veränderung eintreten, die dann auch eine neue Perspektive mit sich bringt? So, wenn ja, was wird anders? Was soll anders werden? Was sollte sich verändern? Was müsste sich verändern? Sagst ja, eine ganze Menge. Meine Frau müsste sich verändern. Ja, wäre schon nicht schlecht. Ja. Mein Mann müsste sich verändern. Die Politik müsste sich verändern. Die Umstände müssten sich verändern. Mein Chef müsste sich ändern. Mein Lehrer müsste sich ändern. Meine Nachbarn, die uns nicht in Frieden leben lassen, müssten sich ändern. Gemeinde müsste sich ändern. Dieses und jenes müsste sich ändern. Nun, das mag alles sein. Aber das kannst du nicht so ohne weiteres verändern. Zumindest nicht direkt. Das geht nicht. Wer allerdings nur darauf wartet, dass sich etwas ändert und selbst nichts tut, damit sich etwas ändert, der braucht sich nicht zu wundern, wenn sich nichts ändert. Ist auch klar, oder? Wo du aber etwas ändern kannst, ist tatsächlich bei dir selbst. Pamela Reif sagte einmal, Glaube ist, mein Verlangen loszulassen, dass sich jemand ändert und stattdessen auf Gott zu sehen, um die Veränderungen zu erkennen, die ich brauche. Das ist schon auch wahr. Frage ist, willst du etwas verändern? Herr Jan hat es schon angesprochen jetzt, der ging schon in diese Richtung. Willst du etwas verändern oder möchtest du lieber alles in allem so weitermachen wie bisher? Kann man ja. Wie hieß es da in dem einen Zitat, manche Menschen erwarten vom neuen Jahr nur einen frischen Start für ihre alten Gewohnheiten. Nun, wenn das alles ist, was wir erwarten, dann wird es keinen Fortschritt geben, definitiv nicht. Es gibt keine Veränderung. Es wird nichts Neues geben. Und es wird nichts besser werden. Dinge werden sich nicht verbessern ohne Veränderung. Definitiv nicht. Henry Ford sagte einmal, wer immer nur tut, was er schon kann, bleibt immer das, was er schon ist. Auch das stimmt. Weil die Veränderung geschieht im Fortschritt, wenn ich vorwärts gehe, wenn ich Schritte tue, wenn ich weitergehe, darin gibt es eine Entwicklung. Wer immer nur dasselbe tut und am selben Standort stehen bleibt, dann gibt es keine Veränderung. Ich glaube nicht, dass wir das wollen, oder? Willst du das? Keine Veränderung? Ich denke nicht. Ich will das für mich jedenfalls nicht. Ich will Veränderung. Und zwar hin zum Besseren. Das ist zunächst einmal die grundsätzliche Richtung. Hin zum Besseren. Gordon MacDonald sagte einmal, wir können uns in jedem Lebensalter verändern. Lassen Sie sich von niemandem einreden, dass Veränderung unmöglich ist. Haben wir hier in der Gemeinde auch eine ganze Reihe Beispiele dafür. Da vorne sitzt ein Beispiel. Der Ludwig, der ja manchmal hier vorne auch steht, und er spricht hin und wieder von den Dingen, die sich verändert haben in seinem Leben. Gleichzeitig spricht er von dem, was sich noch alles verändern muss. Ja. Und wir sehen an seinem Beispiel, er kam ja schon im relativ gesetzten Alter zu Christus, kam zum Glauben und dann begann ein starker Veränderungsprozess in seinem Leben. Montag oder Dienstag am Gebetsabend hat jemand gesagt, wo wir dann füreinander gebetet haben, Ludwig, du warst ein harter Chef in deinen frühen Jahren, aber du hast dich so stark verändert. Ja. Und er gibt manchmal Zeugnis davon, wie er auch leidet unter der Veränderungsbedürftigkeit, wo er spürt, wo er noch nicht verändert ist, wo aber Veränderung auch noch notwendig ist und ganz gewiss auf Gottes Plan steht. Die Frage ist, stimmen wir überein mit dem, dass wir hin zum Besseren Veränderung brauchen und diese dann auch suchen und zulassen und aktiv mit dabei sind? Das ist die Frage. Denn Veränderung geschieht nicht von alleine. Definitiv nicht. So, und der Ludwig ist jetzt schon ein paar und 70, gell? Und das geht noch weiter. Ja. Und die Irmi stimmt ihm zu. Ja, ich werde Ende dieses Jahres jetzt auch bereits 60 und ich fühle mich noch nicht angekommen, noch lange nicht. Also hier sind wir ganz eins, Ludwig. Paulus schreibt an die Philipper in Philipper 3, Vers 13. Brüder, ich denke von mir selbst nicht, es ergriffen zu haben. Eines aber tue ich. Ich vergesse, was da hinten ist. Strecke mich aber aus nach dem, was vorn ist und jage auf das Ziel zu, hin zu dem Kampfpreis der Berufung Gottes nach oben in Christus Jesus. So viele nun vollkommen sind. Dieses Wörtchen, das hier mit vollkommen übersetzt wird, schreckt viele ab, weil sie merken, wie unvollkommen sie sind. Und dieses Wörtchen heißt auch, das ist das griechische Wort teleos, zielgerichtet. Es wird hier an dieser Stelle mit vollkommen übersetzt, aber du kannst es genauso mit zielgerichtet übersetzen, nämlich hin zum Vollkommenen. So viele nun zielgerichtet sind, lasst uns darauf bedacht sein, weiter auf das zuzugehen. So, solange wir leben, ihr Lieben, gibt es Entwicklung. Oder anders ausgedrückt, solange wir leben, sollte es Entwicklung geben. Es gibt manchmal relativ junge Leute, da merkst du genau, die sind schon richtig gesettelt. Ja, gibt's vielleicht nicht mehr so viel Bewegung. Dann gibt's ältere Leute, die sind noch stark in Bewegung. So, Entwicklung ist regelrecht ein Zeichen von Leben. Ein Charakteristikum von Leben. Ein Indiz dafür, dass sich Leben entfaltet. Entwicklung ist also wichtig, doch Entwicklung gibt es nicht ohne Veränderung. Es braucht Veränderung zur Entwicklung. Und natürlich, und das dürfen wir nicht vergessen, gibt es auch Ruhepausen, wo quasi nichts geschieht. Oder Orientierungsphasen. Ackerböden bleiben manchmal liegen, die bleiben brach, um zu regenerieren. Und das braucht Zeit. In der Bibel lesen wir vom Sabbatjahr oder von einem Brach- und Ruhejahr alle 7 Jahre. Da wurde nichts mehr angebaut und es wurde nichts geerntet. Das Land ruhte einfach in dieser Zeit. Schau mal, für eine Gesellschaft wie der unseren ist ein solches Ruhen ökonomisch nicht tragbar, würde ich einmal sagen. Da würde sich jeder Ökonom wehren dagegen. Null Wachstum bedeutet in unserer Gesellschaft Stagnation, Degeneration, Rückschritt. Es ist auf gar keinen Fall wirtschaftlich und es ist nicht gut für die Wirtschaft unter den Maximen, wie man Wirtschaft sieht. Ein erfolgreiches Jahr ohne Wachstum gibt es da nicht. Wo kein Wachstum ist, ist kein Erfolg. Aber in der Bibel schon. In der Bibel schon. Denn in dieser Zeit, so sagt Gott selber bei Mose mehrere Male, sollten sie von dem leben, was in den Jahren zuvor eingebracht wurde. So, das bedeutet, der Segen, den sie schon empfangen hatten, sicherte die Versorgung in der Zeit, in der das Land ruhte und wo nichts Neues kam. Finde ich einen guten Gedanken. Auch einen wichtigen Gedanken, vielleicht wichtiger als wir meinen, ihr werdet gleich merken, warum. So, wir sehen also beides, sowohl die Zeit des Überflusses und der Ernte, als auch die Zeit der Ruhe und des Brachliegens waren von Gott, es waren Gebote Gottes. Und erst danach sollte es dann weitergehen und der Boden neu bearbeitet und besät werden. Ihr Lieben, wo man das außer Acht lässt im geistlichen Leben und immer nur produzieren zu müssen, wo man immer nur produzieren muss, gerät man bald in eine Schieflage und in eine Zwanghaftigkeit, die einem die Freiheit raubt. Und wir gehen der Freude verlustig, wir verlieren die Freude, die wir doch an dem Leben mit Gott haben sollten. Der ständige Erfolgszwang in unserer Gesellschaft macht Menschen krank, ganz bestimmt. Gott aber befreit auch aus dieser Tyrannei, wenn wir seiner Führung folgen und nicht den so tief eingeschliffenen Spuren der Welt mit ihren Erfolgsprinzipien um jeden Preis. Gott schenkt Erfolg und Gott schenkt Gelingen, aber häufig auf eine andere Art und Weise. Und nicht selten schaut der Erfolg bei Gott anders aus, als wir ihn auch definieren. Auch das gilt es zu bedenken. Und alles das, was wir in diesen Bildern sehen, hier in dem Fall aus dem Alten Testament, diese Bilder zeigen uns etwas von unserem eigenen Leben oder auch von Gemeinde als Kollektiv. Wir brauchen Ruhezeiten, das ist ganz wichtig. Das ist die eine Seite, die wir oft so leicht übersehen und ignorieren. Ich gehöre auch zu den Leuten, die hier aufpassen müssen. Ja, weil wir eben auch aus einer solchen Gesellschaft kommen und in einer solchen Gesellschaft leben, wo diese Prinzipien und Maximen ganz hoch angesiedelt sind. Aber es braucht eben dann auch wieder Zeiten der Entwicklung und des Fortschritts. Und das geht nicht ohne Veränderung. Und das bedeutet natürlich auch Neuland zu betreten, wie es die Israeliten damals getan haben, als sie über den Jordan gezogen sind, um das Land einzunehmen, das Gott ihnen gegeben hat. Sie mussten Altes verlassen. Es hatte auch keinen Wert, auf der diesseitigen Seite des Jordans zu bleiben und zu beten bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag. Der Herr möchte ihnen doch endlich dieses Land geben. Nein, sie mussten aufhören zu beten und den Fluss überqueren und auf der anderen Seite das Land einnehmen. Das ging allerdings nicht ohne Glauben und das sehen wir in dieser Situation, denn erst die zweite Generation kam hinein und hat dieses Land eingenommen. Es brauchte Glauben, weil sie gleichzeitig Angst hatten vor dem, was auf der anderen Seite auf sie wartete, was hier auf sie zukäme. Und diese Angst, die konnten sie nur im Glauben an den Gott überwinden, der stärker ist als alles. Und das geschah dann eben auch schließlich. Sie konnten im Glauben die Furcht vor dem Unbekannten überwinden, weil sie Glauben an Gott hatten. Und was auf der anderen Seite wartete, war kein Hindernis mehr, dass sie dennoch hineingingen ins Land und das Land einnahmen. So, und die Angst vor Unbekannten, die Angst, Fehler zu machen, hindert auch heute viele Christen, das Land einzunehmen, das Gott ihnen gegeben hat. Weil sie denken, das, was hier kommt, können wir nicht. Ich kann das nicht. Ich bin nicht in der Lage dazu. Wir können viel, viel mehr, wenn wir glauben würden, dass Gott uns gebraucht, in der Schwachheit, so wie wir uns auch fühlen. Gott wird uns nicht erst eine Riesenstärke geben und dann uns befehlen, irgendetwas zu tun, sondern aus der Schwachheit heraus, heißt es im Hebräerbrief, gewannen sie Kraft, indem sie gingen. Und erst wenn ich mich mit meiner ganzen Schwachheit auf Gott werfe und beginne, Schritte zu tun, wird mir die Kraft und alles Nötige zufließen, um das umzusetzen, was zu tun ist. Und so werden Dinge verändert und so kann Land eingenommen werden. Um etwas zu lernen, muss man es tun, bevor man es kann. Stimmt? Man muss es tun, bevor man es kann. Ich habe mich mit 20 nicht hingesetzt und wollte Gitarre spielen und konnte das. Sondern ich musste diese Gitarre immer wieder in die Hand nehmen und spielen. Und mit dem Spielen und mit dem Weitergehen wuchs die Fertigkeit. Und es wurde immer besser und ich wurde immer freier und so weiter. Bis ich gemerkt habe, Mensch, jetzt ist schon ein ganz großer Schritt von Freiheit geschehen. Und so geht es mit allen Dingen. In unserem geistlichen Leben ist es immer so. Die größere Freiheit, die Veränderung beginnt an einem Punkt, wo ich denke, hier geht es nicht, ich kann nicht. Ja. Die Frage ist, will ich? Es ist mit Gott keine Frage des Könnens, sondern es bleibt eine Frage des Wollens, will ich das? Wir hatten hier letzten Sonntag, glaube ich, ein Zeugnis oder vor zwei Sonntagen von Vergebung und Annahme, die nötig gewesen wäre. Und da war eine Unwilligkeit, auch die kommt vor in uns. Deswegen ist ein solches Zeugnis auch wichtig. Es kann auch eine Unwilligkeit sein. Aber auch dann bin ich noch nicht blockiert und am Ende, weil ich zu einem Gott gehe, dem nichts unmöglich ist. Und ich darf ihm sagen, Gott, mein Herz ist so unwillig. Bitte hilf mir, dass die Willigkeit kommt. Und er wird das Wollen und das Vollbringen schenken. Wir müssen nicht meinen, dass wir alles aus uns heraus produzieren müssten, sondern wir dürfen so zu Gott kommen, wie es tatsächlich ist und ihm den Ist-Zustand sagen, den er sowieso schon weiß. Ich darf meine ganze Unfähigkeit auch bekennen. Ich muss nicht, kannst du auch probieren, proklamieren, wie stark und wie mächtig ich bin. Ich mache die Erfahrung, für mich persönlich ist es besser zu sagen, wie ohnmächtig ich bin. Aber welch einen mächtigen Gott ich habe, an dem ich glaube, dem nichts unmöglich ist und der auch in mir, armen Wurstel, das hineinlegen kann und zum Vorschein bringen kann, was zum Guten und zum Besseren ist. Ja. Damit fahre ich persönlich sehr, sehr gut. Ich muss nicht erst etwas aufbauen und erzeugen, was nicht ist, sondern ich darf dem Raum geben, was ist, und in diesen Raum kommt der hinein, der diesen Raum einnimmt. Und das ist mein Herr, der immer noch in den Schwachen mächtig ist. Aber man spürt manchmal seine Schwachheit schon ganz schön, oder? Die nimmt Gott nicht einfach weg. Gordon MacDonald sagte einmal, fast jeder große Schritt, den ich in meiner Entwicklung gemacht habe, verdanke ich irgendeinem Fehler. Und da ist auch viel Wahres mit dabei. Da ist echt was dran. Wie viel Fehler machen wir? Mensch, ich bin so froh, in einer Gemeinde zu sein, wo Fehler nicht zum Abwatschen führen, sondern wo Fehler ein Stück weit Bausteine auch sind, weiterzugehen und zu lernen aus diesen Dingen. Fehler machen nur die, die etwas tun, ihr Lieben. Doch sie lernen auch am meisten. Und wachsen daran. Wer nichts tut, macht keine Fehler. Wächst auch nicht. Lernt auch nicht. Was hat der Jan vorher gesagt? Es geht nicht darum, einfach nur in Erkenntnis zu lernen. Die Bibel sagt ganz deutlich, Erkenntnis bläht auf. Du bekommst einen großen Kopf. Aber das heißt nicht, dass du geistlich wächst. Du hast vielleicht viel Wissen, dass du anderen möglicherweise auch noch um die Ohren hauen kannst. Aber das bedeutet nicht, dass du in einer geistlichen Reife lebst. Wissen erzeugt noch lange keine Reife. Sondern Wissen muss angewandt werden. Und in der Anwendung, im Tun, im Handeln, im Vorwärtsgehen, in der Umsetzung, in der Tat, in der Praxis ereignen sich dann die Dinge, die eine wirkliche Substanz in unser Leben hineinbauen, die nicht ohne dieses kommen. Deswegen sagt der Apostel Jakobus dann in seinem Brief im 3. Kapitel, ein solcher ist in seinem Tun glückselig. In seinem Tun ist die Glückseligkeit. Mensch, wenn ich etwas tue, wovon ich weiß, das ehrt jetzt Gott, dann kommt sofort etwas zu mir zurück, was mein Herz wiederum erfreut, weil ich weiß, Gott freut sich über diese Situation jetzt, ja. Und dieser ganze Prozess, der baut mich auf, geistlich. Ich freue mich, da ist ein Aufbau da. Und in diesem Aufbau geschieht Wachstum in mir. Wachstum und Veränderung hängen ganz eng zusammen. Gehören zusammen. Thomas von Aquin, von ihm stammt das Wort, für Wunder muss man beten, für Veränderungen aber arbeiten. Das stimmt. Und Joachim Stengert sagt, Veränderungen muss man herbeiführen. Das heißt, da gehört immer eine Entscheidung von unserer Seite mit dazu, um eine Weiche zu stellen, eben nicht mehr immer so weiter in die alte Richtung zu fahren. Da muss die Weiche gestellt werden in eine andere Richtung, um ein Ziel zu erreichen, das Gute. Ansonsten geht es ja immer so weiter. Und wir werden nicht das erreichen, was wir uns vielleicht wünschen, weil Wünsche erfüllen sich nicht einfach so, ja. Sondern es gilt, auf das Ziel dann zuzugehen mit den entsprechenden Schritten, anders wird es nicht gehen. Veränderungen muss man herbeiführen und dann hat er noch einen Beisatz, im Gebet und im Gehorsam. Jawohl. Frage ist, möchtest du das? Möchtest du wirklich Veränderung an der einen oder anderen Stelle? Ich spreche jetzt nicht von einem Riesenberg, sondern von einzelnen Dingen, die der Veränderung bedürfen. Möchtest du das? Dass sich etwas zum Besseren verändert. Okay, die Antwort darauf ist, zunächst einmal, dann bleibe nicht untätig. Dann bleibe nicht untätig. Vom Nichtstun kommt nichts, auch in diesem Fall. Erweitere deine Grenzen, indem du etwas tust, was du bisher noch nicht getan hast. So zum Beispiel, ich weiß nicht, wer jetzt alles in der Gemeindestunde war in der letzten, wenn es jetzt in den nächsten Wochen in der Gemeinde darum geht, Dienste neu auszurichten, Verantwortung zu übernehmen, sich am Dienst der Gemeinde und am Dienst für Menschen zu beteiligen, sich einzubringen, mitzuwirken, dann überlass es nicht den anderen, sondern tu's. Und zögere nicht. Zögere nicht, auch mal etwas zu tun, was du bisher vielleicht noch nicht getan hast. Es ist eine schnelle Ausrede zu sagen, das kann ich nicht. In den meisten Fällen ist es eine schnelle Ausrede, das kann ich nicht. Wir können sehr viel. Wir können es noch nicht meisterlich, wenn wir es noch nicht getan haben. Sondern wir beginnen vielleicht mit Zagen und Zittern. Aber wir können es und wir lernen dabei. Jeder von uns, es ist niemand unter uns da, es ist keiner da, der so minder bemittelt ist, dass er nicht kann. Wir sind alle reich beschenkt. Wir haben mehrfach in den letzten Wochen vom Generationswechsel gehört. In der Gemeindestunde und letzte Woche hat der Hans was erwähnt. Ihr Lieben, die erste Generation, die hier in der Gemeinde mitgewirkt und über viele Jahre gedient hat, damit vielen Menschen gedient werden konnte, hatte nichts in der Hand als nur den Glauben, dass Gott seine Gemeinde baut und das Vertrauen, dass er es tatsächlich tun würde. Und sie wollten sich gebrauchen lassen und waren bereit, alles zu tun, wofür der Herr sie gebrauchen wollte. Und keiner hat sich gescheut, die einfachsten Tätigkeiten zu tun, damit alles schön und einladend ist, zum Beispiel in den Räumlichkeiten und sich jeder wohlfühlt. Es gehört nämlich alles mit dazu. Manche übernahmen Dienste, die sie noch nie zuvor gemacht hatten und übernahmen Verantwortung für Bereiche, wo niemand sonst da war. Das heißt, das ist ein Prozess, der hier stattfindet. Ich versuche den nur ein bisschen zu verdeutlichen. Sie überwanden ihre Angst, Fehler zu machen. Und sie überwanden ihre Angst, noch nicht genau zu wissen, ob sie das überhaupt hinkriegen. Wir suchen heute oftmals erst die Sicherheit, dass wir den Stempel haben, jawohl, ich bin fähig, ich bin der richtige Mann, die richtige Frau. Das weißt du aber oftmals erst nachher. Und hier setzt der Glaube an, Schritte zu tun auf ein Land, wo du noch nie draufgestiegen bist, um dann zu sehen, und das kann ich dir sagen, in den allermeisten Fällen, dass es genau der richtige Schritt ist. Das kannst du. Und du wirst sehen, wie jemand dabei wächst, der so vorwärts geht. So, die Gemeinde wurde gesegnet und ist gewachsen und die Gäste waren erstaunt, zum Beispiel über die herrlichen Dekorationen von der Irmi und ihrem Team. Und Menschen fühlten sich willkommen in einer Atmosphäre liebevoller Gestaltung und einer Liebe, die gerade auch in diesen Dingen zum Ausdruck kommt. Das spürst du. Das erleben wir auch bei Menü und mehr immer wieder. Die Leute sagen uns das direkt. Ja. Das Gleiche gilt für alle anderen Geschwister, die nicht auf sich selbst schauten, sondern gedient haben nach ihrem Vermögen, wie sie konnten, und nach ihrem Unvermögen, wo sie unsicher waren und nicht wussten, kann ich das überhaupt? Ja. Die es aber einfach getan haben, weil sie geglaubt haben. Und Gott hat's gesegnet. Und sie alle sind dabei gewachsen und gereift und haben sich verändert. Das ist ein Weg der Veränderung. Haben sich verändert. Ihr Dienst hat eben nicht nur die Gemeinde gesegnet, hat nicht nur der Gemeinde gedient und die Gemeinde zum Besseren verändert, sondern auch sie selbst. So geht's, wie Veränderung geschieht. Und ich bin überzeugt, wo Glieder einer Gemeinde so zusammenwirken und einander dienen, geschieht Erbauung und Wachstum. Die Gemeinde wächst und der Einzelne wächst und erfährt Veränderung. Und wenn andere das sehen, ihr Lieben, das kam jetzt auch in den Gebetsabenden zum Ausdruck, wenn andere das sehen, dann ist das eine Visitenkarte und eine Einladung zum Glauben, die oftmals viel überzeugender ist als das Allermeiste, was wir sonst anstellen, um Menschen zum Glauben zu bewegen. Wo sie sehen, das sind Menschen, die dienen einander. So, komm zurück. Was soll nun mit diesem Jahr werden? Das ist eine ernsthafte Frage, mit der man sich auseinandersetzen muss. Es ist halt einfach so, dass man es am Anfang des Jahres tut. Ja? Das könnte man zu jedem Zeitpunkt tun, ganz klar. Was soll werden? Möchtest du Veränderung? Und ich glaube, das haben wir jetzt verstanden, die kommt nicht von alleine. Wenn du willst, dass alles so bleibt, wie es ist, dann brauchst du nichts weiter zu tun, als das, was du immer getan hast oder nicht getan hast. Ganz klar, ja. Dann kann man einfach so weitermachen. Aber wenn du willst, dass sich etwas ändert, jetzt kommt die nächste Frage. Was wirst du tun, damit es geschieht? Wünschen allein nutzt gar nichts. So, bei dieser Frage, was wirst du tun, damit es geschieht, rede ich nicht von gewaltigen Dingen, die niemand bewältigen kann, ihr Lieben, sondern von einfachen und naheliegenden Schritten, von einem nächsten Schritt, der tatsächlich einen Fortschritt bedeutet, einen Fortschritt hin zum Besseren. Das ist oft ein Schritt, wenn jeder einen Schritt geht, boah, ist schon einiges bewegt. Der Apostel Paulus schreibt einmal im Römerbrief, Kapitel 12, Vers 2, seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes, dass ihr prüfen mögt, was der Wille Gottes ist, das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Also, dort soll die Reise hingehen, zum Guten, zum Gott Wohlgefälligen. Möchtest du Veränderung? Ich frage noch einmal heute Morgen. Und was könnte ein solcher Schritt sein? Vergebt mir jetzt bitte das Nächste, aber ich nenne es jetzt einfach einmal hier, weil ich meine, dass das auch eine Möglichkeit ist. Manche von euch haben ja die permanente Neigung, zu spät zu kommen. Unglaublich. Ein Durchhaltevermögen in diesen Dingen. Könnte ein erster Schritt sein, oder könnte ein erster Schritt nicht sein, dies zu ändern? Und Gott zukünftig bewusst auch mit Pünktlichkeit zu ehren. Wäre das ein Fortschritt? Das wäre ein Fortschritt. Ich meine das sehr, sehr ernst, ihr Lieben. Sehr, sehr ernst. Und könnte vielleicht das Weitere sein, vielleicht ist dann einer oder ein paar oder irgendwelche Leute unter uns da, die sagen, Mensch, das ist ja gar nicht so schwierig. Zukünftig komme ich um 9 und ich setze um 9 den Kaffee an und um 9:30, wenn dann die anderen kommen, gibt's Kaffee im Bistro bis 9:50 und wir haben schon Gemeinschaft und das ist, ich visioniere, ihr Lieben. Ja? Ich visioniere, aber ohne Vision geht es nicht. Und ich könnte mir vorstellen, weil Aktivität kommt nicht immer vom Haupt und von oben von der Leiterschaft. Ich kann mich gut an Zeiten erinnern, wo ich mit Leiterschaft noch nichts zu tun hatte. Wo wir als kleine Gruppe, junge Leute, wir haben uns dies ausgedacht und jenes und das und haben das einfach getan. Pastoren waren da nie dabei. Ja. Und wir sind eine Gemeinde, da gibt es diese Freiheit. Es gibt Raum zur Entwicklung. Wenn eine Idee, ein Gedanke gut und nützlich ist und dem Guten dient und die Gemeinde weiterbringt, dann kannst du ganz sicher sein, dass du diesen Raum hier findest. Es geht aber nicht einfach nur, eine gute Idee zu haben, zu sagen, setz das jetzt mal um. Ich unterstütze das gerne. Und die Tür ist weit offen. Also, das kam mir ja heute Morgen erst. Gell? Ich könnte mir das wirklich vorstellen. Wenn jemand einen solchen Schritt getan hat, tatsächlich freigesetzt wird, weil das bedeutet ja eine neue Freiheit, ja? Und er Blut geleckt hat, wie schön es ist, ja, hier nicht mehr unter Druck zu sein, sondern tatsächlich das so einzurichten, rechtzeitig zu Hause vorzugehen, ja, ohne Druck. Und dass dann weiteres möglich ist. Ich könnte mir vorstellen, so etwas zu haben, dass 2, 3 vielleicht schon hier sind um 9 und machen Kaffee und dann können Leute kommen ab 9:30 oder so und wir können schon zusammensitzen und ratschen und es können Gäste mitgebracht werden. Komm, wir gehen ins Kaffee erstmal ins Bistro. Ich weiß genau, dass einige da sind, die jetzt denken, ja, noch mehr Arbeit. Aber darum geht es nicht. Die richtigen Schritte zu tun, bedeutet an manchen Stellen vielleicht auch Altes loszulassen. Ja, und manches vielleicht auch nicht mehr zu tun, was man gemacht hat die ganze Zeit. Damit Raum wird für Neues. So, was soll nun werden in diesem Jahr? Ein letztes. Ich persönlich glaube, dass die Geschehnisse des letzten halben Jahres kein Zufall waren. Ich bin zutiefst überzeugt davon. Und dass alles das, was damit zusammenhängt und geschehen ist, wie zum Beispiel der ganze Presserummel und die Bekanntheit, die wir jetzt dadurch erfahren haben, und wie hat es der Jan letzte Woche ausgedrückt, so ein ganzes Stück in die Mitte der Gesellschaft gerückt. Ja. Und es war ja schon erstaunlich, dass die Reaktionen durchweg, von einigen Blogs einmal abgesehen, wo sich Leute auskotzen, weil sie anonym bleiben können. Ja. Aber durchweg, wo sich Leute dazugestellt haben, eine sehr, sehr positive Resonanz war. Und niemand hat gefragt, wer seid ihr eigentlich? Seid ihr eine Sekte? Sondern dass das einfach akzeptiert wurde und stehen gelassen wurde. Und ich glaube, dass das kein Zufall ist. Könnte es sein, dass Gott damit ein bestimmtes Ziel für uns als Gemeinde verfolgt? Könnte es sein, dass zwar nicht wie von unserem Nachbarn beabsichtigt, bestimmte Damen in unser Haus kommen, um hier ihr Gewerbe nachzugehen, sondern stattdessen vielleicht Menschen kommen, die ihre Heimat verloren haben und nun bei uns Schutz und Annahme suchen. Nur mal in den Raum gestellt. Könnte so etwas sein? Oder wäre es zu viel des Guten? Könnte es sein, dass wir nicht zufällig Brothaus heißen, sondern es tatsächlich auch sind oder in einer neuen Weise sein sollten? Zum Beispiel für solche, die aus ihren Häusern fliehen mussten, um ihr Leben zu retten. Könnte das sein? Kämen sie dann in ein Haus, das nicht nur den Namen trägt, sondern dass es für sie auch tatsächlich ist? Nein, die Erfahrung haben wir noch nicht. Aber darum geht es ja gerade. Wenn Veränderung kommen soll, dann darf man die Erfahrung natürlich nicht scheuen. Die kommt erst nachher. Die Schritte dorthin zu lenken, das kommt vorher, die Entscheidung. Aber stimmt, die Erfahrung haben wir noch nicht gemacht. Aber wir haben viele Gäste schon gehabt hier. Das haben wir schon gehabt. So könnte es sein, dass wir in einem solchen Fall etwas verändern sollten auch. Und zwar ganz konkret, ganz deutlich, was vielleicht eine richtige, sichtbare, große Veränderung bedeuten würde. Zum Beispiel den Küchenbereich. Einen richtig großen industriellen Herd. Natürlich braucht es dann noch einiges anderes. Ja, vielleicht auch die Küche etwas vergrößern. Oder wäre da schon der Punkt erreicht, wo uns das lästig würde? Könnte ja sein, kann man ja mal denken, frei in alle Richtungen. Wäre uns das eher lästig? Würden wir uns in unseren Kreisen gestört fühlen? Oder schlummert da eine Bereitschaft tatsächlich von sich wegzusehen und Schritte zu gehen, die wir noch nicht getan haben, wo wir noch keine Erfahrungen haben? Könnte es sein, dass wie einst Ruth und ihr Mann Elimelech Bethlehem verließen, und Bethlehem heißt ja Brothaus, weil es dort zu diesem Zeitpunkt eine Hungersnot gab, und sie dann ins Ausland nach Moab flohen und dort für viele Jahre eine neue Heimat fanden, bevor sie dann wieder nach Hause zurückkehren konnten? Und könnte es sein, dass Menschen in unser Land und in unsere Stadt kommen und dort ein Brothaus vorfinden, wo ihrer Not begegnet wird, wo sie willkommen sind und etwas spüren von der Liebe Gottes, der sie nicht vergessen hat? Könnte das sein? Und dass sie dort auf Menschen treffen, die einander lieben und einander dienen und die nicht bloß um ihren eigenen Wohlstand und ihre eigene Bequemlichkeit besorgt sind, sondern auch um das Wohlergehen derer, die es nicht so gut haben. Könnte das sein? Ich visioniere weiter. Ich glaube jedenfalls, es gibt keine Zufälle. Es gibt keine Zufälle. Ich sage euch das deshalb aus mehreren Gründen, aber da fügt sich vielleicht auch ein Puzzle zusammen. Am Dienstagabend hatte ich bewusst keine Gebetsanliegen vorgegeben, wie ich es ja in der Regel tue, wenn wir miteinander beten. sondern die Gruppe selbst sollte überlegen, was ist Gottes Wille und was kommt, was ist auf ihrem Herzen, was brennt auf ihrem Herzen. Und da kam eines, was mich eben sehr berührt und angesprochen hat, und das war das, worüber ich jetzt eben sprach. Und diesem Impuls würde ich gerne nachgehen. Max hat Kontakte in diese Richtung, in Kolbermoor. Ich war letzte Woche im Rathaus hier in Rosenheim und werde jetzt kommende Woche noch einmal da sein, um zu erkundigen weiter, wie kann so etwas geschehen? Gibt es eine Möglichkeit, hier Türen zu öffnen, helfend dabei zu sein? In welchem Rahmen? Das muss man natürlich schon alles überlegen und so weiter. Aber ich glaube nicht an Zufälle. In einer Nacht 1993 hatte ich einmal einen extrem lebhaften Traum. Ich träumte, Gott weckt mich auf. Im Traum weckt er mich auf und sagt, wir sollen die Gemeinde, die damals Freie Christengemeinde Rosenheim hieß, Brothaus nennen. Und das war so heftig, dass ich anschließend nach dem Traum sofort wach wurde und der Name Brothaus war mir absolut nicht geläufig. Ich konnte nichts damit anfangen und habe den Gedanken dann auch wieder auf Seite geschoben. Na, es war nur ein Traum, weil ich nichts damit anfangen konnte. Nach einer Weile schlief ich dann wieder ein und wieder weckte mich der Herr im Traum in derselben Art und Weise und sagte, nenne die Gemeinde Brothaus, denn das soll sie sein. Denn das soll sie sein. Der Traum war zu Ende und wieder wurde ich wach. Und jetzt strömten auf einmal Bibelstellen auf mich ein, im selben Moment. Ich war hellwach. Bibelstellen, die alle mit Brot zu tun hatten. Mit dem Nahrungsmittel Brot. Überall, wo in der Bibel Brot vorkam, fiel mir eine Menge Bibelstellen ein. Das lebendige Brot in Christus, die Brotvermehrung, 5000, die 4000 andere Stellen. Und Bethlehem fiel mir ein. Der Ort, wo Jesus geboren war, dem Bethlehem heißt Brothaus. Und dieser Impuls war so stark, dass ich am Sonntag darauf die Gemeinde darüber unterrichtet hatte. Das war 1993. Und wir hatten dann in der darauffolgenden Woche eine Gemeindestunde. Und die damals dabei waren, können sich vielleicht erinnern. Und die Gemeinde hat dann gemeinsam entschieden, wir haben alle miteinander entschieden, jawohl, wir wollen Brothaus heißen. Wir werden zukünftig Brothaus heißen. Und dann kam bald darauf der Brotkorb. Können sich die länger dabei sind, vielleicht auch erinnern. Den Brotkorb hatten wir 14 Jahre lang. Der Brotkorb war die erste Tafel hier in Rosenheim. Die erste Tafel. Wir sind zwar nicht in den Club der Tafeln gegangen, aber es war die erste hier. Und ich kann mich noch gut erinnern, wie der Wolfgang Bettger und ich in der Diakonie waren. Weil sie hatten 2 Jahre zuvor einmal mit so etwas begonnen und es hat nicht funktioniert. Und sie wollten wissen, was machen wir da, wie machen wir das? Und die haben uns dann einige Jahre beobachtet und dann haben sie mit einer Tafel in Rosenheim begonnen. Aber wir haben das insgesamt 14 Jahre lang gemacht, bis vor 4 Jahren. Und seitdem gibt es Menü und mehr. Und seit 3 Jahren gibt es in Brandenburg das Frühstück der Brandenburger Frauen, Frühstück und mehr. Und auch eine Reihe ganz normaler Seelsorge- und Lehrdienste, wo viel geistliches Brot ausgeteilt wird in dieser Gemeinde, ist in dieser Zeit entstanden. Ja. So könnte es sein, dass es noch einmal zu einer Veränderung kommt, mit der wir überhaupt nicht gerechnet haben und die gar nicht geplant war, das, was keiner von uns vorausgesehen hat. Könnte das sein? Okay, wie soll dieses Jahr nun werden, ihr Lieben? Möchten wir Veränderung? Oder ist Veränderung uns doch eher lästig? Da darf man ganz ehrlich sein. Es gibt Bereiche, wo ich sehe, hier wäre eine Notwendigkeit vielleicht. Oder es gab Dinge. Aber ich spüre auch Widerstände in mir. Es ist häufig so bei uns allen. Aber es gilt, sich dem zu stellen, diese Widerstände auch zu benennen und sagen, nee, eigentlich tue ich mir schwer hier. Und dann gibt es leicht eine Ausflucht und dann gibt es keine Veränderung. Aber sich dem zu stellen und einmal ernsthaft zu fragen, bin ich bereit, hier Schritte zu gehen? Und ehrlich, wenn die Entscheidung gefallen ist, kommt Freudigkeit. Zuerst kommt eher Ängste, Befürchtungen, alles Mögliche, was dem entgegensteht. Denn es sind ja Riesen im Land. Sie sind größer und stärker als wir, haben die Kundschafter damals gesagt. Wir können das Land nicht einnehmen. So, das bewegt uns auch. Damit muss man sich auseinandersetzen. Aber wir dürfen erkennen, wir haben einen Gott, der stärker ist als alle. So, ich hoffe, dass wir Veränderung wollen. Ich bleib mal nicht in der Mehrzahl, dass du Veränderung willst. Auch bereit bist, mitzugehen, mitzutragen, dabei zu sein. Die Frage ist, wirst du einen Schritt machen, der Fortschritt bedeutet, hin zum Besseren? Musst dein eigenes Leben abchecken? Oder auch hier gemeinsam als Gemeinde. Nach oben ist viel Raum, oder? Ich denke schon. So, ihr Lieben, ich weiß nicht, was kommt. Aber ich weiß, dass Gott mit uns ist, wenn wir es wagen. Und mein Appell ist, komm mit. Komm mit. Kommende Woche wird die Maria dran sein. Sie hat etwas zu sagen, da gibt es auch Veränderungen. Heute in 2 Wochen wird es ein Papier geben für jeden, der am Sonntag hier ist, wo alle Dienste der Gemeinde aufgelistet sind und so weiter, mit einigen Gedanken noch dazu. Es wird definitiv die eine oder andere Veränderung geben und vielleicht auch eine große Veränderung. Ja. Und mein Appell ist, komm einfach mit. Und wage es und mach so wie die erste Generation, die hier begonnen hat. Vertraue darauf, dass Gott seine Gemeinde baut und dass er auch dich dort gebraucht, wo du dich gebrauchen lässt. Er wird es tun. Und sei mal mutig. Und mutig ist man im Glauben. Denke nicht, du kannst dieses oder jenes nicht. Wenn jemand auf dich zukommt und dich fragt, was ist mit diesem Dienst, kannst du dir das vorstellen, hier auch vielleicht einen Leitungsdienst zu übernehmen für irgendeinen Bereich? Gisela hat die Küche zum Beispiel aufgegeben. Es gibt andere Bereiche. Oder als Mitarbeiter in einem Bereich, wo du noch nicht dabei warst. Und zu sagen, da gehe ich jetzt hinein, da mache ich jetzt einen Schritt. Ja. Gönn dir eine Veränderung zum Besseren, auch für dich selber. Und dann wird es wirklich gut werden, wovon ich überzeugt bin. So, jetzt lasst uns mal gemeinsam aufstehen.